Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, das ist unser Jahresthema. Und ein Aspekt dieses Jahresthemas ist die sogenannte Kultur der Ehre. Es geht dabei um die Beziehung zu Gott und die Beziehung zueinander. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass wenn wir diese Kultur der Ehre leben, wir den Heiligen Geist willkommen heißen und seine Gegenwart uns beschenkt. Wir hatten schon den Punkt dazu, Gott ehrt uns. Seine höchste Wertschätzung liegt darin, dass er uns zu Söhnen Gottes macht. Söhne, auch die Frauen, weil Söhne waren damals mehr wert als die Töchter. Heute kann man sagen zu Söhnen und Töchtern, weil heute die Töchter gleich viel wert sind. Aber damals zu biblischen Zeiten waren die Söhne echt mehr wert. Und deshalb heißt es in der Bibel auch immer, wir werden zu Söhnen Gottes gemacht. Das heißt, er hat uns zu Geschwistern von Jesus gemacht. Wie kam das? Er hat das Liebste für uns gegeben, nämlich ihn selber, Jesus. Mit diesem hat er uns teuer erkauft, so heißt es 1. Korinther 6. Wenn wir das verinnerlicht haben, bekommen wir ein neues Selbstbewusstsein, nämlich das Selbstbewusstsein der Kinder, der Söhne Gottes. Und für einen Sohn ist vieles selbstverständlich, für was ein Sklave betteln muss. Da hinein lockt uns Gott, und das ist auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt seine Werke tun können in dieser Welt. Denn wie kämen wir dazu, Gottes Werke in dieser Welt zu tun, wenn wir das als kleine Menschlein tun müssten, die nur aus unserer Kraft heraus arbeiten? Das geht gar nicht, sondern wenn wir es als in der Gewissheit tun, dass er in uns lebt, können wir seine Werke tun, denn dann tut er sie durch uns. Das war der erste Punkt. Dann, was heißt es, Gott zu ehren? Der erste Punkt, Gott ehren wir, indem wir ihm glauben. Das hört sich so simpel an und ist doch so tief und mitunter auch schwierig. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer 4 aus Genesis 15. Gott hat ihn gerufen, sein Vaterland zu verlassen, und er hat es getan. Das war sein Glaube. Er hat aufgrund des Wortes Gottes getan, was er gesagt hat. Er hat ihm geglaubt. Und das ist letztlich Glauben. Nicht für wahr halten, dass es einen Gott gibt und so weiter, sondern uns in Bewegung setzen. Ein Akt des Glaubens bei Petrus war nicht so zu glauben, ja, ich glaube dir, Herr, dass ich da auf dem Wasser gehen kann, und im Boot zu bleiben, sondern Glaube bestand darin, den Schritt aufs Wasser zu tun und zu gehen. Das war Glaube und das ist Glaube. Heißt das, dass gläubige Menschen makellos sind? Nein, das heißt es nicht. Besonders bei diesen alttestamentlichen Helden sehen wir überall, wie sie gesündigt haben. Abraham angefangen, bei Jakob ganz deutlich, bei David, die haben alle schlimme Sünden begangen und trotzdem haben sie geglaubt und trotzdem hat Gott mit ihnen Geschichte geschrieben. Glaube hat mit Beziehung zu tun und mit Gehorsam. Je mehr ich ihn kenne, desto mehr kann ich ihm vertrauen, desto mehr werde ich wagen in seinem Namen. Das heißt, es geht darum, ihn näher kennenzulernen. Je näher ich ihn kennenlerne, je intensiver ich weiß, wer er ist, desto tiefer ist das in mir verwurzelt und desto mehr kann ich ihm vertrauen. Und das zweite, Glauben hat mit Gehorsam zu tun. Glauben und Gehorsam ist eigentlich wie eins, bedingen sich gegenseitig und sind dann doch wieder auch eins. Denn eben, was ich vorhin sagte, wenn Petrus nicht den Gehorsamschritt aufs Wasser getan hätte, hätte er es nicht gemerkt. Wenn Abraham nicht den Gehorsamschritt getan hätte, aus dem Vaterland rauszugehen, hätte er nicht gemerkt, was Gott mit ihm vorhat. Er musste es tun. Es ist ja auch so, wenn wir jemanden zum Glauben führen, es gibt immer den Punkt, wo wir nicht mehr weiter können. Wo einfach der andere einen Schritt tun muss und es ist ein Schritt des Gehorsams. Im Vertrauen darauf vertraue ich mal, dass das stimmt, was der mir erzählt und dann werde ich es merken, ob es stimmt. Und das ist dieser Glaubensgehorsam. Ohne das merke ich es nicht. Ich kann Gott nicht erst theoretisch erkennen und dann, wenn ich ihn theoretisch erkannt habe, ihn erfahren, sondern indem ich einen Schritt auf ihn zutue, werde ich erfahren, dass es stimmt und das erlebt. Und das ist der erste Schritt des Glaubens. Heute der nächste Punkt. Gott ehrt, wenn wir ihm danken. Danken ehrt Gott. Es gibt so ein Sprichwort, Undank ist der Welten Lohn. Es drückt eine Erfahrung aus, die wir sicher auch schon öfter gemacht haben. Eine freundliche Geste wird nicht beachtet, ein Geschenk wird nicht bedankt. Das gute Essen auf dem Tisch ist selbstverständlich und ein jahrelanger Dienst findet keine Anerkennung. Ein alter Vater im Glauben, Ignatius von Loyola aus dem 16. Jahrhundert, sagte tatsächlich Folgendes. Wenn man es im Angesicht seiner göttlichen Gnade erwägt, dann gehört unter allen vorstellbaren Übeln und Sünden die Undankbarkeit zu den verabscheuenswürdigsten Dingen vor unserem Schöpfer und Herr und vor den Geschöpfen, die er zu seiner göttlichen und ewigen Ehre gemacht hat. Denn sie ist die Verkennung der empfangenen Güter, Gnaden und Geschenke, Ursache, Anfang und Ursprung aller Übel und Sünden. Das finde ich schon heftig, diesen Ausspruch. Undank als die Wurzel aller Sünde. Also wenn ihr mich, bevor ich das kannte, diesen Spruch, mal gefragt hätte, was ist eigentlich die schlimmste Sünde? Oder wenn ich euch gefragt hätte, ich denke, wir hätten alle was anders geantwortet. Ich hätte zum Beispiel sicher Mord geantwortet, sowas. Undankbarkeit. Wie kommt er da drauf? Also ich habe festgestellt, dass es gut biblisch ist. Dass es also jetzt nicht eine Erfindung des Ignatius ist, sondern dass es gut biblisch ist. Römer 1. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbar wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupten, weise zu sein und wurden zu Toren. Sie haben Gott erkannt und ihm nicht gedankt. Deshalb der Zorn Gottes. Aus Undankbarkeit. Das sagt Paulus. Lukas 17. Jesus heilt 10 Aussätzige. Alle gehen gesund von dannen oder werden auf dem Weg gesund. Nur einer kehrt zurück und bedankt sich. Und Jesus sagt nur zu dem einen, dein Glaube hat dich gerettet. Alle sind gesund geworden. Der eine dankt und bekommt zu seiner körperlichen Gesundheit die Beziehung zu Gott geschenkt. Und die bekommt er durch Dank. Und das ist der Schlüssel. Er hat also nicht nur körperliche Gesundheit erfahren, sondern er hat sein Lebensziel gefunden. Er hat das gefunden, was ihm dauerhaft in seinem Leben und in seinem Sterben helfen wird. Der Schlüssel war, zurückzukehren und zu danken. Beim Danken geht es um Beziehung zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Gott. Wenn das so ist, dann müssen wir danken lernen und danken praktizieren, wenn diese Beziehung lebendig bleiben soll. Ein praktisches Beispiel aus dem Alltag. Ihr bekommt ein Paket von einem lieben Menschen. Ihr habt keine Zeit, einen Dankbrief zu schreiben. Ihr habt euch zwar gefreut, aber ihr dankt nicht. Ich denke mal, der Absender denkt, weiß auch nicht. Hoffentlich ist es denn angekommen. Er ist so lieb, er schreibt beim nächsten Geburtstag nochmal einen Brief und ein Paket. Ihr vergesst es wieder zu danken. Und ich vermute mal, gut, es kann sein, er ist noch besonders, besonders, besonders freundlich. Dann gibt es noch mal ein drittes Paket, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Man kann sich auch umgekehrt hineinversetzen. Also wir sind diejenigen, die die Pakete schicken. Und wir kriegen nie ein Zeichen, ob sie angekommen sind oder ein Zeichen des Dankes. Und je nachdem, wie gütig und barmherzig und großmütig wir sind, werden wir ein paar Pakete schicken. Aber irgendwann wird Schluss sein. Irgendwann denken wir, naja, der hat keine Interesse an der Beziehung zu mir. Also warum soll ich dem Pakete schicken? Ich werde das jetzt einstellen. Beim Danken geht es um Beziehung. Danken beginnt Beziehung und Danken hält Beziehung lebendig. Im Leben geht es wesentlich um Liebe und Beziehung untereinander und zu Gott. Liebe ist geben und nehmen. Ich schenke Liebe und ich bekomme Liebe. Ich bekomme Liebe und ich schenke Liebe. Und auf diesem Hintergrund ist Undankbarkeit Verweigerung zu empfangen und zu verschenken. Verweigerung von Liebe. Undankbarkeit ist eine Blockade dem Verströmen des Lebens und Schenkens gegenüber. Und Undankbarkeit gegenüber Gott ist mangelnde Ehre ihm gegenüber. Wie können wir das lernen? Es gibt tatsächlich Stufen des Dankens. Es beginnt mit dem Entschluss, danken zu wollen. Psalm 56, 13 heißt es, ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will. Das ist ein Entschluss. Paulus sagt, 1. Korinther 4, 7, was hast du, was du nicht empfangen hast? Er weist uns hin, hey, du hast doch das Wichtigste in deinem Leben Geschenk gekriegt. Beim Danken geht es allerdings auch um das Eingeständnis der eigenen Abhängigkeit. Wenn wir die Überzeugung haben, dass wir alles uns selbst zu verdanken haben, unseren Fähigkeiten, unserem Fleiß, unserer Leistung, können wir nicht danken. Es gibt so drei Dankbarkeitstöter in unserem Leben. Der erste ist Stolz. Stolz, der uns glauben lässt, wir haben uns alles selbst zu verdanken. Ich arbeite ja schließlich, ich leiste ja schließlich was, ich mache ja schließlich was, deshalb habe ich doch alles, was ich in meinem Leben habe, mir selbst zu verdanken. Es gibt viele Menschen, die so denken. Besonders sehr leistungsorientierte Menschen. Das zweite ist die Selbstverständlichkeit, mit der wir alles nehmen, was wir haben und gar nicht mehr wahrnehmen, dass unsere Gesundheit, gelungene Unternehmungen, schönes Wetter, Erfolg, dass wir das geschenkt bekommen. Wir merken das, wenn wir mit Menschen zu tun haben, denen es schlechter geht als uns. Wir merken das, wenn wir Menschen wahrnehmen, die, obwohl sie vielleicht jünger sind als wir, krank sind und wir sind gesund. Oder am Sterbebett. Selbstverständlichkeit, mit der wir annehmen, das ist auch so ein Dankbarkeitstöter. Drittens, das falsche Anspruchsdenken, das meint, auf alles ein Recht zu haben, das unwillig einfordert, was nur frei geschenkt werden kann. Das ist auch sehr verbreitet. Es gibt Menschen, die denken, sie haben auf alles ein Recht. Wir haben auf vieles überhaupt kein Recht. Auf die Freundschaft eines anderen haben wir kein Recht. Das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, wenn jemand Freundschaft mit uns haben möchte. Um nur ein Beispiel zu nennen. Oder dieses Recht, versorgt zu werden, ist doch auch ein Geschenk, wenn wir versorgt werden, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben. Auch wenn wir in unserem Land das Nötigste haben, auch wenn wir keine Arbeit haben. Es ist nicht ein Recht, Viele, viele Menschen auf dieser Welt haben das nicht. Die verhungern. Wir haben diese Segnungen eines Systems, was uns versorgt. Bei allem, was sicherlich auch da verbessert werden kann. Und trotzdem, es ist doch etwas Besonderes, was die meisten Menschen auf dieser Welt nicht haben. Danken ist Ausdruck dessen, dass wir erkannt haben, dass wir nichts uns selbst zu verdanken haben, sondern Gott, der uns beschenkt. Es geht um ein Grundverständnis unseres Lebens. Wenn es immer nur um unsere eigene Stärke geht, werden wir uns dagegen wehren, danken zu sollen. Denn dann würden wir Mühe damit haben, unsere eigene Abhängigkeit einzugestehen. Von daher ist die erste Frage auf diesem Weg zum Danken, will ich abhängig sein von Gott? Stehe ich dazu, dass ich das Wesentliche von ihm geschenkt bekommen habe? So kann Danken ein erster Schritt auf Gott zu sein. Denn mit dem Danken beginnt Beziehung. Lass uns mal ein kleines Momentchen innehalten und überlegen, was ist uns ohne unser Zutun zuteil geworden. Erstens, es beginnt mit dem Schluss, danken zu wollen, dass ich es überhaupt wahrnehme und dafür danke. Zweitens, danken richtet unseren Blick auf das Positive und das ist auch etwas, wo ich mich zu entscheiden muss. Ich habe wirklich so oft die Wahl, schaue ich auf das Positive oder schaue ich auf das Negative? Das Gegenteil von Danken ist in der Bibel Murren, Klagen und Hadern mit seinem Schicksal. Ich kann einen Lebensstil des Murrens, des Haderns und des Klagens haben. Und das ist dann der Fall, wenn ich immer und überall alles Negative sehe, wenn ich oft unzufrieden bin und schnell meckere. Und das kann ich mir richtig angewöhnen. Ich kann mir so einen Lebensstil von Meckern angewöhnen. Und manche haben sich das angewöhnt. Und das hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf mein Leben, denn mir wird es da nie richtig gut gehen, weil es gibt ja immer was zu meckern. Es gibt ja auch, es ist ja nicht immer alles gut. Stimmt ja auch. Natürlich gibt es viel, was nicht gut ist. Aber es wird auch Auswirkungen haben auf meine Beziehung, weil wenn ich ständig von Meckern und Negativem besetzt bin, dann werde ich die Erfahrung machen, dass andere nicht mehr so gerne mit mir zu tun haben wollen. Denn es baut sie nicht auf, wenn sie dann mit mir zusammen sind, sondern es baut sie eher ab. Und Menschen, die viel Positives sehen, da erlebt man, dass man aufgebaut wird. Danke. Ein Zusatz. Undankbarkeit äußert sich auch bei Menschen, die sich nichts schenken lassen wollen, sondern immer bezahlen wollen. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke. Ich vermute mal, dass die Mehrheit von uns lieber schenkt, als sich schenken lässt. Aber unser Leben besteht aus Geben und Nehmen, aus Schenken und sich schenken lassen. Und dann fließt die Liebe. Und es wäre schön, wenn wir immer mehr da hineinkommen können, dass wir beides können, geben und nehmen, schenken und uns schenken lassen. Dann kommt da was in Fluss. Danke, Annelie. Arthur ist mir so ein Vorbild im Positivsehen. Der ist jetzt weg, kannst du ihm sagen. Karin, was er gerade erzählt hat. Er hat, also ich meine, es gab ja auch Herausforderungen, ne? Es gibt ja auch Herausforderungen bei der Jugendkneipe. Und er sagt das Positive und er ist begeistert. Und ich finde das dann ganz wohltuend, wenn ich dann regelmäßig mit Arthur über die Jugendarbeit spreche. Und es ist einfach das Positive, was er sieht und was er betont und was dann auch so inspiriert und Inspiration gibt und wieder Kraft gibt. Also mir tut es gut. Es gibt sicher noch andere, aber da fällt es mir jetzt gerade so auf, weil er heute hier vorne auch stand. Eben, es gibt dieses Murren, Hadern und Klagen. Diese ganz krasse Geschichte in 4. Mose 14 mit den Kundschaftern. Da gibt es ja die zwei, die sagen, mit dem Herrn werden wir das schaffen. Und die anderen sagen, das sind nur Riesen und befestigte Städte und wir schaffen das nie und überhaupt. Und dann sagt Gott, ihr kriegt das, was ihr gesagt habt. Und tatsächlich bekommen sie das. Und alle, die gemurrt haben, sterben während der nächsten 40 Jahre. Und nur die zwei kommen rein und ihre Kinder. Und die Murrenden haben ja gesagt, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Und unsere Kinder sollen nicht in der Wüste sterben. Aber das ist auch ein Entschluss, auf das Positive zu sehen. Der Betende in Psalm 103 sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Es ist eine Sache des Entschlusses. Es ist eine Sache des Einübens. Manche sind so fixiert auf das, was nicht gut läuft, was nicht klappt, was sie nicht haben, dass sie das andere gar nicht sehen. Es erfordert einen Blickwechsel. Und das hat in der Tat nichts damit zu tun, ob unser Leben wunschgemäß verläuft, sondern ist eine Entscheidung. Ich hatte euch den Gemeindegliedern im letzten Vineyard-Intern von meiner Freundin Andrea geschrieben. Andrea, die ich letztens noch mal besucht habe, und auch Krümmers, um sie auf ihrer letzten Wegstrecke zu begleiten. Eine langjährige Freundin, und sie hat noch einen Rundbrief geschrieben an all ihre Freunde 2 Wochen vor ihrem Tod. Und dieser Rundbrief war voller Dank. Und wir wissen, dass nicht alles so toll war. Und dass auch die 15 Jahre ihrer Krebserkrankung immer wieder sehr heftig waren. Aber sie hat in vollen Zügen gelebt. Und sie hat mit Dank und im Frieden ihr Leben beendet. Ein riesiges Vorbild für mich. Wenn ihr wollt, kann ich euch den letzten Brief zuschicken. Ich habe ihn schon vielen Freunden geschickt, weil es so ein Zeugnis ist für Gottes Gnade. Drittens, eine Hilfe zum Danken kann sein, dass ich beginne, aus Höflichkeit zu danken. Ein Kind muss lernen zu danken. Ein Säugling dankt nicht. Ein Säugling fordert und wenn er nicht die Milch kriegt, dann schreit er. Und es ist eine Erziehungsaufgabe, den Kindern dann langsam, wenn sie sprechen können, zu sagen, wie heißt das Zauberwort? Kriege ich ja öfter mit. Da gibt es, glaube ich, 2, ne? 2 Zauberworte. Bitte und danke, genau. Flott. Und flott, naja. Bitte und danke. Das sind die Zauberworte. Und das Kind muss das lernen. Wir sind nicht von Natur aus dankbar. Und wir danken nicht von Natur aus. Das ist tatsächlich eine Erziehungsaufgabe, dem Kind zu sagen, wenn du was bekommst, sag danke. Wir denken so oft, wenn wir danken, dann müssten wir so ein Gefühl von Dankbarkeit haben. Erstaunlicherweise steht in der Bibel nichts von Dankbarkeit, sondern es steht immer nur von Danksagung. Danksagung ist eine Aktion. Dankbarkeit ist ein Gefühl. Das heißt, wir müssen nicht, um zu danken, das Gefühl von Dankbarkeit haben. Sondern beim Danken geht es nicht um unser gutes Gefühl, was wir haben, sondern um den Geber, den wir mit dem Dank ehren. Also auch wenn uns das Geschenk nicht gefällt, was wir gekriegt haben, wäre es gut zu danken, Weil es geht nicht um unser Gefühl, sondern es geht darum, dass der Geber uns was geschenkt hat und dass er an uns gedacht hat und dass er uns was ausgesucht hat und dass er jetzt dachte, das ist das Schönste für uns. Also wir ehren den Geber damit, mit dem Dank. Und deshalb braucht es eine Erziehung zum Danken. Unabhängig von meinem Empfinden. Was hat das Danken für Auswirkungen? Es macht mich zufriedener, denn ich entdecke, dass mir vieles geschenkt worden ist. Es hebt mich aus Tiefs heraus. Hier gibt es ganz starke Zeugnisse. Ich habe es jetzt leider nicht mehr wörtlich gefunden. Ich erinnere mich aber an ein Erlebnis von Martin Bühlmann. Das hat er mal in einem seiner Leiterbriefe geschrieben. Da schrieb er, es sei ihm ganz, ganz schlecht gegangen. Er hätte eine ungeheure tiefe Anfechtung gehabt. Und dann hat er alles versucht, er hat dagegen gebetet, er hat dagegen gebietend gebetet und es hat alles nichts genützt und es ging ihm sauschlecht. Und irgendwann hat er angefangen zu danken und im Nu war das Licht da. Im Nu war das Licht angezündet in dieser Dunkelheit, in der er sich befand. Ein Phänomen, dieses so Einfaches. Danken vertreibt die Dunkelheit. Es vermehrt die Freude und es macht mich offen für seinen Heiligen Geist. In Epheser 5, 18 folgende heißt es, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen lasst, wie der Geist sie eingibt, indem ihr singt und aus vollem Herzen jubelt zum Lob des Herrn und indem ihr Dank sagt dem Vater jederzeit für alles im Namen Jesu Christi unseres Herrn. Wenn ihr eure deutschen Bibeln lest, werdet ihr es nicht ganz so entdecken. Das ist aus dem Griechischen direkt übersetzt. Da geht es um Partizipien, indem ihr das tut. Hier ist das so eine Aufzählung in den deutschen Übersetzungen. Aber es ist da wirklich eine Tat und eine Folge. Es hat mit dem Heiligen Geist zu tun, wenn wir ihm danken. Danken macht mich zu einem angenehmen Menschen, denn murrende Menschen sind unangenehm. Dankbare Menschen haben eine positive Ausstrahlung. Danken richtet meinen Blick auf Gott, intensiviert meine Beziehung zu Gott, lässt die Liebe wieder fließen. Mit dem Dank anerkenne ich ihn und mache mich offen für ihn und seine Gaben. Danken lässt mich bewusster leben, denn ich werde bewusster wahrnehmen, was mir geschenkt worden ist. Ich muss ja erst mal überlegen. Für was kann ich denn jetzt danken? Manchmal merke ich das ja gar nicht. Es entgiftet auch mein Denken von vielem Negativen und es ergreift die Zusagen und Verheißungen Gottes. Von daher ist Dank ein Schlüssel in unserer Beziehung zu Gott. Es lässt unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Erwartung an ihn. Im Danken ergreife ich, was mir Gott gibt und lässt mir dann auch alles zum Besten dienen. Diese Geschichte mit dem Esel fand ich genial. Das ist ja genau die Auslegung von Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Der Esel in dem Brunnen wird mit Dreck beschmissen, also ist ja wirklich nicht toll, und das wird ihm zum Besten. Darauf stellt er sich dann. Unser Mist, mit Gott verarbeitet, wird zu unserem Kapital und zum Dünger. Und das ein Geheimnis, das so zu bekommen ist, dank, gut, der Esel hat jetzt nicht gedankt, aber wir können das ja. Okay, ich möchte euch zu einer Übung verlocken in dieser Woche. Überlegt doch bewusst einmal jeden Tag, egal ob morgens oder abends, wenn ihr eure Qualitätszeit habt mit Jesus, 5 Punkte zum Danken. Schreibt die auf und dankt dafür. Jeden Tag 5 andere. Schaut mal, ob ihr in den 7 Tagen 35 zusammenkriegt. Und zum Schluss dankt ihr für alle 35. Ich habe das schon öfter gemacht und das baut ungeheuer auf. Aber es lässt auch ein bisschen, man muss schon ein bisschen nachdenken. Ihr könnt bei den Selbstverständlichen, also an den Dingen, die ihr für selbstverständlich haltet, anfangen und das mal bedanken. Und dann, ja, dafür möchte ich euch locken, eine geistliche Übung. Lasst uns aufstehen, ich möchte noch beten. Jesus, manchmal sind wir echt undankbar und sehen überhaupt nicht, was du uns alles geschenkt hast. Bitte vergib uns. Bitte vergib uns, wo wir stolz sind auf unser eigenes Tun und nicht sehen, welche Voraussetzungen du uns dafür gegeben hast, dass wir Dinge tun können. Vergib uns, Herr. Und vergib uns unsere Unaufmerksamkeit, dass wir vieles für selbstverständlich nehmen oder gar denken, wir hätten doch ein Recht darauf. Und wir haben wirklich auf vieles überhaupt kein Recht und du schenkst es uns doch. Du schenkst uns so viel. Jeder von uns ist beschenkt. Zumindest mit unserem Leben. Aber das ist ja auch das Größte und mit deiner Liebe. Die meisten von uns haben Eltern gehabt oder haben sie, die für sie gesorgt haben. Die meisten von uns haben eine relativ gute Gesundheit geschenkt bekommen. Begabungen haben wir alle geschenkt bekommen. All dies ist nicht verdient, sondern es ist Geschenk von dir. Vielen herzlichen Dank dafür. Herr, und ich bitte dich, dass du uns zu diesem Entschluss verhilfst, dir danken zu wollen. Sagt's ihm doch persönlich, wenn ihr es tun wollt, in den nächsten paar Sekunden. Jesus, ich will dir danken. Ich will dir danken. Nicht vergessen, wie du mich beschenkt hast und immer wieder beschenkst. Herr, und öffne du unsere inneren Sensorien, dass wir merken, wahrnehmen können, in der Lage sind zu sehen, was du uns Gutes geschenkt hast. Und hilf uns dran zu bleiben, jeden Tag. Und wir wollen dich ehren mit unserem Dank. Amen.